Ich bin ja mal ein großer Freund von, dass Menschen anderen Menschen folgen, ohne dass sie jetzt ein Organigramm brauchen. Dann ist es echte Führung, wenn das wirkt. Und wenn ich nicht vertraue, habe ich ein anderes Thema. Das Wichtigste ist, dass ich morgens in den Spiegel gucken kann.
Willkommen im Manfred-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Manfred Josef El-Nomani.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom Manfred-Podcast. Die den Podcast sehen schon, das ist ein bisschen anders wie sonst. Das ist nicht mein wunderschönes Bürogebäude, sondern ich bin ein paar hundert Kilometer gefahren zu einer der bekanntesten Marken Deutschlands. Und da rede ich mit dem Chef von das Ganze. Ich will euch ein paar Zahlen mal sagen. Die Firma hat nahezu 3000 Mitarbeiter. Hat einen Umsatz, der dürfte kurz oder um den Milliardenbereich liegen, tippe ich mal. Das ist nicht ganz leicht aus der Presse rauszukriegen. Jeden Tag gehen rund 2 Millionen Medikamente hier vom Hof. Und in Kununu hat die Firma im Durchschnitt eine weitaus bessere Bewertung als alle anderen Bereiche aus der Pharma. Sie ist letzte Woche erst erschienen im Bereich bedeutungsvollste Marken Deutschlands, da unter den Top 10 und die einzige aus dem Pharma. Und verbunden, höchstwahrscheinlich, ist das auch mit einer Person. Ich spreche hier mit dem Senior Vice President Andreas Burkhardt. Hi Andreas.
Hallo Farid, freut mich.
Wenn du das alles so hörst, wie klingt das? Ist das Alltagsgefühl oder merkst du, wow, da bin ich stolz?
Stolz ist irgendwie schwierig, weil ich eher im Alltag bin und einfach immer versuche, einerseits der Marke gerecht zu werden. Die gibt es ja schon seit sehr langer Zeit und die ist sehr erfolgreich und gibt den Menschen auch viel Vertrauen und das Vertrauen zurückzuzahlen ist mir wichtig. Und dann auch nach innen, die Firma hier ist ein gewachsenes Konstrukt, viele Mitarbeiter sind schon viele Jahre dabei und da spüre ich schon die Verantwortung eher und ist stolz. Ja, also dafür arbeite ich, um erfolgreich zu sein und das gefällt mir natürlich, erfolgreich zu sein, aber das andere ist eigentlich ein größere Triebfeder für mich.
Also der Name des Podcasts wird höchstwahrscheinlich sein, ein Mann trägt Verantwortung. Und genau darum soll es mir gehen. Es gibt natürlich auch viele Frauen, die da draußen Verantwortung tragen, aber hier in der Firma bist du derjenige, der in der Leitung ist. Und ich würde gerne hören und verstehen, weil ich das für so wichtig da draußen halte, zu transformieren. Wie ist das, mit so viel Verantwortung umzugehen? Wir reden von fast 3000 Mitarbeitern. Früher haben wir immer gesagt, eine Zahl kann man mit so 2,5 multiplizieren. Das heißt, du bist so ungefähr für 7.000, 8.000 Menschenleben in der Ernährung verantwortlich. Wenn du einen richtig üblen Job machst, sind da ein paar auf dem Spiel. Wenn es genial läuft, darfst du ein paar mehr einstellen. Das ist ja etwas, mit dem der Mensch höchstwahrscheinlich auch abends mal aufwacht oder schlafen geht. Wie ist das bei dir? Was macht der Druck? Wie lange bist du jetzt in der Funktion, dass wir vielleicht ein bisschen verstehen, wie lange bist du denn schon so im Bereich Top-Management unterwegs?
Also ich glaube, in der Geschäftsleitung bin ich, glaube ich, seit 10 Jahren oder so.
10 Jahre.
In etwa. Jetzt in der Gesamtverantwortung seit 3,5 in etwa. Und ich muss sagen, also die Maxime für mich ist eigentlich die, kann ich morgens im Spiegel gucken? Stehe ich zu meinen Entscheidungen? Kann ich das mittragen? Und wenn ich das Gefühl habe, ja, ich habe alles getan und ich bin ein relativ analytischer Typ, das heißt, ich gehe nicht irgendwie blauäugig in Situationen rein, sondern ich versuche schon vorher gut zu analysieren, was ich tue, wie viel Risiko ich gehen möchte. Und wenn ich das tue, dann sage ich eigentlich, ja, ich hab das gemacht, was möglich ist. Und bislang habe ich eigentlich immer relativ gute Rückmeldungen von meinen Mitarbeitern bekommen. Und das ist ja eigentlich die Währung, die wirklich zählt. Fühlen sie sich gut aufgehoben? Fühlen sie auch vor allem in Krisen sich von mir gut durchgeleitet, gut durchgemanagt, auch wenn es mal schwierige Entscheidungen zu treffen gilt? Und auf der anderen Seite ist natürlich unser globaler Konzern mit meinem Management auch zufrieden, weil ich kann mich ja nicht entkoppeln. Ich bin ja Teil des Ganzen und muss auch Entscheidungen, die im globalen Vorstand getroffen werden, irgendwie durchsetzen. Und da versuche ich natürlich schon, für mich da einen guten Weg zu finden. Und das Wichtigste ist, dass ich morgens in den Spiegel gucken kann. Und dann geht das.
Gucken wir nochmal auf den Spiegel gucken an. Jetzt bist du ja nahezu 10 Jahre, ich habe verstanden, erst in der Geschäftsleitung, dann in immer mehr alleiniger Verantwortung. Und in den 10 Jahren hast du wahrscheinlich alles erlebt. Was sind denn Momente, wo du merkst, wow, da ist es schwer, den Spiegel zu gucken. Da ist derjenige, der mir gegenüber sitzt, nicht mein bester Freund. Gar nicht so Einzelfälle.
Ja, ja,
ja. Wann, wenn wir kennen uns schon eine Weile, bist ein Mensch, der sehr stark mit Werten verhaftet ist. Ich erlebe dich als sehr integren Mann, verlässlich, klar.
Ja.
Und gleichzeitig haben wir gerade gehört, du musst manchmal auch Botschaften vertreten, die kommen nicht von dir. Du bist auch angebunden an Gremien. Und außerdem gehört es auch dazu, wenn man leitet, wenn man in die Verantwortung geht, Entscheidungen zu treffen, die auch für andere nachteilig sind. Das ist Teil des Spiels.
Ja, also gerade in der Konzernstruktur ist es ja so, da gibt es ja immer ein Spannungsverhältnis zwischen der lokalen Einheit und global. Und also ist überspitzt formuliert, sagen die Lokalen, die Globalen haben keine Ahnung. Die Globalen sagen, die in ihren kleinen Dörfern, die sehen das große Ganze nicht. Und da gibt es natürlich immer wieder Situationen, gerade auch in unserer Firma. Wir haben eine relativ, wilde Vergangenheit. Wir hatten eine Akquisition vor 7, 8 Jahren, die hat uns fast in die Insolvenz getrieben. Also das heißt, wir waren in extremer Schieflage und kämpfen uns da jetzt seit 7, 8 Jahren raus. Und das Schwierige war, dass wir eigentlich hier lokal einen guten Job gemacht haben. Also wir haben gute Leistungen gebracht, wir haben gut im Wettbewerb performt und dann aber zu sagen, ja, aber aus globaler Sicht müssen wir einfach schlanker werden, wir können uns das nicht leisten, wir sind jetzt in der Restrukturierung. Das finde ich eigentlich immer so die schwierigsten Momente.
Weil es kaum vermittelbar ist wahrscheinlich, ne?
Ja, weil es gibt es rührt ja nicht aus der eigenen Leistung heraus, ja, sondern eher aus der Gesamtkonstellation heraus. Und das sind sicher so die schwierigsten Momente für mich, wo ich auch selber erstmal für mich verstehen muss, stehe ich da eigentlich dahinter? Weil was ich als Führungskraft nie machen möchte, ist mich hinzustellen und sagen, ja, die haben gesagt, wir müssen das tun. Also A, glaube ich, das schwächt meine eigene Position und B, wenn ich jetzt Mitarbeiter wäre und hätte so einen Chef und würde das hören, dann würde ich irgendwann sagen, der hat überhaupt nichts zu melden. Also der bewegt ja nichts. Also wieso soll ich dem folgen? Und ich bin ja immer ein großer Freund von, dass Menschen anderen Menschen folgen, ohne dass sie jetzt ein Organigramm brauchen. Dann ist es echte Führung, wenn das wirkt. Und deswegen ist es für mich da in den Situationen schon wichtig, auch für mich so eine Geschichte zu verstehen und zu sagen, okay, warum ist es denn jetzt wichtig? Wo ist auch das Licht am Ende des Tunnels? Warum lohnt es sich, da durchzugehen? Und wenn ich das für mich durchdrungen habe, gedanklich, und da auch sagen kann, ja, da stehe ich dahinter, erst dann kann ich mich vor meine Mitarbeiter stellen. Ansonsten ist es für mich sehr schwierig.
Und ist das so ein bisschen Learning by Doing? Oder wir haben ja auch viele Zuhörer, die erst in so Führungsaufgaben reinrutschen. Und wir haben uns ja kennengelernt, ich glaube, da hast du dich noch nicht rasiert. Okay, vielleicht nicht ganz so lange her, aber schon eine Weile her. Auf jeden Fall warst du da noch kein Big Head, sondern ich sag mal, warst du in der Führungsaufgabe und bist hier erst reingewachsen. Egal, wo du heute stehst, dein Weg musste ja auch erstmal gegangen werden. Was ja, ich finde, eine Entlastung ist, jeder Weg muss erstmal gegangen werden. Also wenn du heute als Zuhörer vor deiner Führungsaufgabe stehst, ja, entspann dich, da lernt man rein. Kannst du so gucken, was hat dir auf deinem Weg sehr geholfen, der zu werden, der du heute als Führungskraft bist?
Also ich glaube, der erste Schritt war sicher Selbsterkenntnis. Also ich musste erst mal lernen, was bin ich eigentlich für ein Typ? Auf was reagiere ich wie? Wie reagieren andere auf mich? Was passiert da eigentlich? Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich war ein analytischer Typ. Ich habe viel, also komme aus dem Finanzbereich, sehr stark zahlenorientiert gearbeitet, sehr faktenorientiert und habe eigentlich nicht wirklich verstanden, dass es noch eine Substanz außerhalb dieser Zahlen und Fakten gibt, nämlich diese menschliche Komponente, die emotionale Komponente, der Glaube, die Hoffnung und so weiter. Und das muss ich erstmal verstehen. Und dann habe ich langsam angefangen, so in Selbstreflexion zu gehen, habe mir auch immer wieder Stimmen von außen eingeholt. Also du warst ja auch in der Zeit, wo ich mich angeblich noch nicht rasiert habe, einer der Coaches, die mir da schon den Spiegel vorgehalten haben. Und das waren für mich immer so Gabelungen, wo ich mich entscheiden musste, gehe ich jetzt einfach in mein altes Muster und push dich zurück als Moderator damals und sag, was erlaubt sich der eigentlich? Oder fange ich an, drüber nachzudenken, was sagt der mir eigentlich? Und ist da was Wahres dran? Und ich glaube, dieses Selbstreflektieren ist für mich schon ein ganz wichtiges Element, um sich zu verbessern. Also einerseits die Ambition, besser zu werden und dann natürlich immer wieder kritisch sich zu hinterfragen. Und ich tue das, würde ich jetzt mal behaupten, bei mir 1000-mal stärker als bei irgendeinem anderen Mitarbeiter. Ich versuche da immer erstmal selbst zu gucken, woran trage ich jetzt Schuld? Was hätte ich anders machen können? Und versuche gar nicht rumzulaufen und zu sagen, ja, die haben aber nicht und die haben aber nicht. Also ich bin in der Verantwortung und es ist mein Job, die da hinzuleiten. Und
machst du das mit dem inneren Circle? Also ich höre das, Selbstreflexion halte ich auch für total richtig. Und gibt es dann, keine Ahnung, du hast ein größeres Thema, gibt es dann einen inneren Circle und ohne Namen zu nennen, aber so schon, falls ja, wer sind diese Menschen und auch vielleicht wie viele, weil ich kann mir vorstellen, nicht nur Leute aus deiner Firma werden hier den Podcast hören, sondern auch aus anderen Firmen sagen, oh, so möchte ich das, glaube ich, eine gute Idee, so mache ich das auch. Mhm. Also wenn du ein bisschen Role Model bist, vielleicht kannst du uns ein paar Tipps geben aus deiner Erfahrungswelt. Irrungen, Wirrungen, was ist richtig gut und was hat auch null geholfen? Aber bleiben wir erstmal mal, was ist richtig gut?
Also ich habe es eigentlich, und das habe ich wirklich von Anfang an gemacht, in jeder Führungsposition habe ich einen Vertrauten gehabt. Das heißt jetzt ein Peer, also ein Kollege, zu dem ich einfach ein sehr gutes Verhältnis hatte oder in späteren Stationen dann definitiv ein oder zwei Mitarbeiter, wo ich einfach wusste, okay, die haben einen anderen Blick oder die verstehen mich teilweise, aber kopieren nicht einfach oder sind nicht, sagen nicht einfach nur das, was ich will, sondern haben auch eine eigene Ansicht, um das ein bisschen zu iterieren, sozusagen meine Ansätze. Also, und diese Vertrauensperson, die habe ich auch gebraucht, um einfach den Austausch zu haben, denn manchmal war es gar nicht so wichtig, was die andere Person sagt, aber wenn ich versuche, das einer anderen Person zu erklären, dann kamen mir selber wieder Erkenntnisse. Also das heißt, diese Vertrauensperson hatte ich eigentlich schon immer und was ich in den letzten Jahren stark gemacht habe, ist, dass ich mir Personen gesucht habe, die bewusst anders auf Situationen gucken, die anders strukturiert sind, wo ich genau weiß, okay, mein intuitives Verhalten lenkt mich in diese Richtung und ich suche mir jetzt aber jemanden, der intuitiv genau die von der anderen Seite herkommt, um das einfach mal auszubalancieren.
Und einen Perspektivwechsel zu machen.
Genau, genau.
Und diese anderen Menschen auch aus der Firma oder ist das wurscht?
Ja. Also ich finde halt aus der Firma finde ich es besser, weil jede Firma hat ja so einen Mikrokosmos und so ein ganz eigenes Ding und es ist unheimlich schwierig, da Leute von außen einzubringen. Man kann professionelle Coaches einbringen, die können das, die können relativ schnell in die Perspektive gehen, aber aus dem Bekanntenkreis finde ich das immer schwierig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde nichts langweiliger, wenn irgendwelche Typen auf einer Party stundenlang über die Firma sprechen, weil da findet keiner einen Zugang, weil die gar nicht wissen, was da eigentlich das Relevante ist, wenn ich jetzt nicht gerade bei einer sehr exponierten Firma bin.
Und Steuerberater und Ärzte drehe ich mich sofort weg und suche woanders das Weite, weil ich befürchte, an dem Abend wird das nichts mehr mit einem guten Gespräch.
Absolut, aber ich kenne auch genügend Manager, die dann stundenlang erzählen, was sie alles managen und wie schwierig es in der Firma ist, wo ich sage, wow, das ist langweilig, das habe ich jeden Tag.
Ja.
Also von daher, Bekannte versuche ich das auch nicht ziemlich außen vor zu lassen, sondern ich versuche es aus der Firma zu bekommen. Es fällt mir natürlich leichter, weil ich sehr lange in der Firma bin und Menschen um mich herum habe, die, mit denen ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite und eine hohe Vertrauensbasis habe. Aber ich habe auch immer wieder neue Menschen um mich herum, mit denen ich dann relativ schnell eine gute Beziehung aufbaue.
Ich will nur mal zu diesem zweiten Punkt eingehen, weil ich den ja für genial halte. Also dieses mit Vertrauten und denen dann was zu erläutern. Ich glaube, dass dieser Prozess, allein Transparenz herzustalten, schon ein Veränderungsprozess ist. Ich wiederhole das immer wieder. Ich glaube, wenn wir Dinge ausdrücken müssen, muss ich erstmal meine komischen Gedanken zusammenkratzen, dass die auch den Kanal finden. Und beim Aussprechen, so geht es mir, merke ich manchmal, ach, so ist meine Position dazu. Aha, also dieses laute Aussprechen und das Verrückte ist, das finde ich wie so eine Art Wundertechnik, schafft schon Erleichterung.
Ja.
Also indem ich einfach sage, keine Ahnung, nehmen wir mal ein Thema hin, ich kriege dieses Jahr meine Umsatzziele kaum erreicht. Ist das wie so ein, jetzt ist es draußen, jetzt ist es mal gesagt. Seit 6 Wochen ist ja so ein Elefant im Raum, aber jetzt sage ich es mal, fuck it, es ist so.
Ja.
Und das, obwohl man ja sagen würde, ja, was soll ich denn geändert haben, nur weil du es gesagt hast, Farid? Nee, mit dem Sagen passiert ein Effekt, dass es draußen in der Welt ist. Und das tut gut, ganz verrückt.
Ja, absolut, absolut. Und oftmals ist es dann auch noch so, also gerade wenn ich sage, ich würde jetzt mit der Situation so und so umgehen, wenn ich das erkläre, merke ich manchmal selber, wie bescheuert das eigentlich ist, so zu machen, dass ich einfach nur wieder in mein Standardmuster verfalle, das in dem Fall wahrscheinlich nicht der richtige Prozess ist. Also das, ich finde auch, das hilft schon enorm, mal drüber zu sprechen und das wirklich greifbar zu machen. Entweder, weil es dann löst oder weil man selber zur Erkenntnis kommt, das sollte ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ja.
Wir sitzen ja auch zusammen in so einer Runde, Walk and Talk. Und da ist ja auch der Martin Lang drin von BioNTech, der ja auch nochmal in der Stufe nach oben gefallen ist. Und ich fand es ganz schön, da hatten wir mal so einen Moment und da sagte uns der Martin, wie viel Umsatz er jetzt verantwortlich war. Und das war vorher schon eine Dimension und jetzt wurde es absurd. Und ich fand das ganz spannend, dass er festgestellt hat zu sagen, du, ist eigentlich nur noch, die Zahl war vorher schon nicht mehr für mich greifbar. Jetzt ist einfach nochmal eine Null dran und ist nicht greifbar. Wie ist das für dich, mit diesen großen Zahlen zu jonglieren? Du hast Berichtspflicht, 2900 Leute, da geht ein Haufen Geld auch logischerweise an Lohnkosten raus. Aber sind ja noch andere, die von euch leben? Es gibt Lieferanten, die dringend angewiesen sind auf euch. Also da ist ja eine hohe Verantwortung. Wir haben gesagt, um die 8000 Menschen sehen, wahrscheinlich noch viel mehr. Was machen diese Zahlen mit dir, als du noch, ich sag mal liebevoll, kleiner Finanzer warst, der sich noch nicht rasiert hat, waren die Zahlen vielleicht.
So langsam wird es persönlicher, redet, ja.
Ich mag den Teil. War das bestimmt nochmal eine andere Welt? Das heißt, mit jedem Aufstieg kamen ja auch nochmal eine neue Runde Zahlen dazu. Wie ist das mit diesen Zahlen? Macht das was, ob du für 8 Millionen, 80 Millionen oder 800 Millionen verantwortlich bist?
Also natürlich ist die Tragweite eine größere. Also wenn wir jetzt, sag mal, einen Großteil der deutschen Medikamentenversorgung stemmen, dann ist die Tragweite einfach eine große, ohne da jetzt eine konkrete Zahl zu haben. Ansonsten ist es einfach nur ein Faktor. Also ich meine, wenn ich jetzt eine Umsatzverantwortung von 100 Millionen habe, dann habe ich nicht weniger zu tun, weil es nur 100 Millionen sind. Dann muss ich halt weiter runtermanagen. Dann muss ich, sag mal, jetzt, wenn wir in Zahlen bleiben, dann muss ich vielleicht bis zu den Tausenderbeträgen runtergehen. Wenn ich eine Milliarde verantworte, dann kann ich nicht bis zu den Tausenderbeträgen runtergehen und mich drum kümmern, sondern dann muss ich delegieren. Also das, ich glaube, das ist weniger die Zahl, sondern die Art, wie ich sowas managen kann und welchen Fokus ich für mich persönlich setzen kann. Bringt mich in eine andere Art zu managen. Ich muss deutlich mehr Vertrauen meinen Mitarbeitern geben oder ich entscheide alles selber, aber dann wäre ich ja irre. Also wenn ich jede einzelne kleine Entscheidung, jede Rechnung freigebe oder jede Entscheidung zu einem Kauf selber treffe, das funktioniert ja nicht. Also einerseits arbeite ich mich zu Tode und andererseits limitiere ich die Firma, weil es eben immer nur auf einen fokussiert. Das heißt, ich muss viel Verantwortung übertragen, ich muss viel Vertrauen übertragen und muss eigentlich sicher gehen, dass ich die richtigen Leute einstelle. Also das heißt, die Zahl an sich nicht, aber die Konsequenz aus der Zahl, glaube ich, die verändert schon.
Und hast du einen Tipp für die Zuhörer, die sagen, Mensch, ich bin jetzt für meinen nächsten großen Sprung hin, die Zahlen, die ich jetzt verantworten werde, sind mal 10. Ist das einfach, wie würdest du einem Mitarbeiter antworten, der sagt, boah, Andreas, ich weiß nicht, ich freue mich über das Angebot, aber ich merke, mir macht diese Verantwortung doch ganz schön Bammel.
Ja, also das ist natürlich für jeden selbst die Entscheidung, ob ich in diese Verantwortung gehen möchte oder nicht, denn die kann man nicht absprechen, die ist einfach da. Also außer ich manage nur für mich selber und versuche selbst Karriere zu machen, aber setze jetzt mal voraus, dass es die meisten nicht tun. Und von daher glaube ich schon, da muss man schon mit der Verantwortung klarkommen. Ich persönlich glaube aber, wenn ich einen Führungsstil habe, der partizipativ ist, der die Leute mit einbringt, wenn meine Maxime ist, ich will ein tolles Team kreieren, wo jeder seine Verantwortung übernimmt und die aber auch genügend Freiheiten haben, ihre Entscheidung selbst zu treffen, dann geht es eigentlich ganz gut. Also dann ist eigentlich das Wichtigste, die richtigen Menschen einzustellen und den richtigen Menschen dann das richtige Umfeld zu geben, nämlich wirklich ein Umfeld zu kreieren, wo sie sich trauen, Entscheidungen zu treffen, wo sie die Entscheidung auch gerne nehmen und aber auch in Richtung Firmenoptimierung einsetzen. Also nicht zur individualistischen Entfaltung, sondern wirklich für die Sache sozusagen.
Das ist ja ein Riesensprung raus aus dem Alleinverantwortlichen, ein Team, um mich zu scharen. Natürlich bleibe ich, also mein Kopf hängt, wenn was schief läuft, aber ich habe ein Team um mich. Würdest du sagen, ist das auch für dich persönlich der große Epochenwechsel in deinem Leben gewesen?
Definitiv. Also als wir uns damals kennengelernt haben, und ich wiederhole jetzt nicht irgendwelche falschen Charakterisierungen zu der Zeit, da war ich extrem faktenorientiert und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das wichtig ist, dass Leute hinter einem gemeinsamen Ziel stehen, wirklich zusammenarbeiten wollen, sondern ich habe gedacht, hey, das Ziel, die faktische Zahl, das Ziel selbst ist für alle selbstreden und jeder ist maximal motiviert, alles einzubringen. Und
ist halt sehr stark von dir ausgegangen.
Genau. Und das hat sich schon massiv geändert. Und auch mit jeder Führungsstufe, die ich genommen habe, hat sich massiv geändert, weil ich gemerkt habe, ich komme ja gar nicht mehr zu den Mitarbeitern durch. Und das hat gar nichts so sehr damit zu tun, dass ich jetzt arrogant geworden bin oder mich zurückziehe. Das ist einfach vom puren Workload nicht machbar. Das heißt, ich muss gewisse Strukturen einhalten. Und dann habe ich gemerkt, ich wirke nur durch andere. Also ich habe früher, glaube ich, sehr persönlich gemanagt. Also ich habe einen hohen Bezug zu meinen Mitarbeitern gehabt. Da war sehr viel Nähe da zu den Mitarbeitern. Und als ich dann die nächste Stufe genommen habe und auf einmal Führungskräfte gemanagt habe, hatte ich das nicht mehr so einfach. Und das war schon ein harter Lernprozess für mich, erstmal zu verstehen, wie schaffe ich es eigentlich, diese Stufe nicht zu umschiffen, weil das würde ja wieder den Entscheidungsspielraum meiner Führungskräfte unterwandern, sondern wie schaffe ich es trotzdem, Kontakt zu halten und zu wissen, was los ist. Und auf der anderen Seite, wie schaffe ich auch, meine Ideen reinzubekommen. Und da geht es gar nicht so sehr um Zahlen, sondern zum Beispiel auch um Leadership Culture. Also welche Art von Führung möchte ich denn im Unternehmen haben? Wie stelle ich sicher, dass meine direkten Mitarbeiter führen, wie ich mir das vorstelle? Also das sind meine Strukturen.
Wieso ist das so wichtig? Ist irgendwie ein Wert mit dir verbunden. Könntest du auch sagen, ist mir doch eigentlich scheißegal, Hauptsache die Zahlen stimmen. Aber es ist dir ja nicht, da kenne ich dich auch gut genug für. Was ist der Unterschied?
Also, ich meine, manche sprechen ja immer so von diesem Heritage, also im Englischen so, was hinterlasse ich sozusagen. Und ich finde das viel zu hoch gegriffen. Also ich bin der Meinung, wenn wir weg sind, dann ist es halt so. Und dann kräht in so einer Firma kein Hahn mehr danach. Aber was mir wichtig ist, wenn ich es schaffe, möglichst vielen Mitarbeitern mitzugeben, wie man richtig führt. Denn ich habe in meinem Leben auch schon einige eher toxische Führungskräfte gehabt. Und ich bin einfach überzeugt davon, dass es also A, jedem einzelnen Menschen gut tut, also psychologisch einfach ein Riesenfortschritt ist, wenn man eher ein Miteinander hat und nicht so ein extrem autoritäres Führungssystem. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass wenn ich gute Führungskräfte ausbilde, dass die dann eine Streuung haben, einen Multiplikatoreffekt und dann wieder viele gute da reinkommen. Und ich bin einfach überzeugt von der eher kooperativen Führung. Und das ist so ein Antrieb von mir, ja.
Also ich teile das komplett und jetzt ist ja meine Einheit viel kleiner. Ich habe bei meiner Beratung so um die 30 Leute, alle handverlesen. Und ich merke, wenn ich mir viel Mühe gebe im Miteinander, ist die Arbeit Freude. Und das ist meine Motivation. Ich habe nicht diesen ganzen Ärger, Hassel, sondern ich darf mit Leuten, die ich mag, zusammenarbeiten und so funktioniere ich. Ich nenne es immer Return of Energy. Dadurch kriege ich wieder eine Energie zurück. Und wir durften mich letztes Jahr begleiten bei einem Workshop. Und da habe ich auch erlebt, welche Umgangsformen ihr miteinander habt, wie offen geredet wird, das privat wie beruflich hebt sich so ein bisschen auf. Und schon, glaube ich, ist auch so ein Workshop, ist berührend, ist Weiterbildung, ist Spaß auch gewesen. Und wir kommen weg aus diesen, für mich in Teilen manchmal amerikanischen Verhältnissen, wo ich versuche, so viel auszubeuten und dabei leider mich selber auch ausbeute. Und der Mensch bleibt halt komplett auf der Strecke. Und so trivial das klingt, ich glaube, dass, wenn wir anders führen, wir tatsächlich die Welt besser machen. Und zwar für diese 2900 Leute.
Genau. Also so sehe ich es auch. Also der Punkt ist ja, wir bringen alle wahnsinnig viel Arbeit, Zeit in der Arbeit. Vor allem, wenn du angestellt bist, dann hast du deine, keine Ahnung, 38, 40 Stunden Woche plus Überstunden.
Komm, das kommt doch bei dir nicht hin. Wie viel machst du? Deine Frau wird dann übrigens auch hören, deswegen sei jetzt aufrichtig. Was schätzt du, wie viele Stunden machst du?
Um ehrlich zu sein, ich würde mal sagen, je nachdem, ob ich reise oder nicht reise, wenn ich nicht reise, würde ich sagen 45 bis 50 maximal. Also ich bin da sehr diszipliniert, keine Arbeit am Wochenende, keine Arbeit am Abend oder ganz wenig. Und es funktioniert gut. Ich bin ein relativ organisierter Mensch. Also ich habe meine Inbox im Griff. Also ich bin sehr, sehr gut strukturiert und sehr effizient. Und dann funktioniert es gut. Also sicher gibt es mal Ausnahmen, dass ich mal am Wochenende ran muss. Aber wenn das drei Samstage im Jahr sind, ist es viel. Also das funktioniert.
Wie heißt deine Frau mit Vornamen?
Es fällt unter Datenschutz.
Gut. Frau Burkhardt, wenn Sie den hören und feststellen, die Zahlen stimmen vorne und hinten nicht, einfach bei mir eine Nachricht hinterlassen. Ich rufe dann den Andreas nochmal an. Also ich fände eine Zahl 45 bis 50 auf deinem Level hervorragend. Weil,
wenn ich nicht reise. Ich reise natürlich mehr, aber wenn ich nicht reise, dann...
Weil wir kennen ja ein paar Kaliber auf dieser... Ne, wir sind ja auch in einem Kreis verbunden mit ein paar Leutchen. Das ist manchmal echt weitaus mehr. Und das ist gar nicht so leicht bei der Menge von Aufgaben. Gleichzeitig finde ich das gut, weil du natürlich auch Vorbild bist. Ne? Mhm. Wenn du jetzt auch noch jemand bist, der am Wochenende Nachrichten verschickt, abends noch erreichbar ist, passiert ja so ein ganz verrückter Herdeninstinkt. Wenn so, ich sag mal, der Leit, will ich jetzt Hammel, mache ich jetzt nicht wegen dem Rasieren, Leitwolf, wenn der Leitwolf schon solche Botschaften sendet, verbreitet sich das logischerweise in der Institution. Und das ist Kulturprägend.
Ja, ne? Ja. Genauso andersrum.
Ganz genau.
Also das sehe ich schon so. Und das Lustige ist eigentlich, ich hatte damit noch nie Probleme mit meinen Chefs. Also natürlich, ich weiß schon, also wenn wenn die Hütte brennt, dann bin ich auch da. Also das ist nicht das Thema. Aber ich bin nicht für jeden Mist da, also der auch am Montag noch zu erledigen ist. Und da hatte ich noch nie Probleme mit meinen Chefs. Und da ist jetzt keiner easygoing unterwegs. Die sind alle sehr demanding. Also die fordern schon echt Performance. Mhm. Aber ich finde einfach, wenn man gut organisiert ist und gute Struktur hat und auch gut delegiert, also ich glaube, das ist ein Geheimnis, dass ich wirklich vollständig delegiere. Das heißt, ich gebe nicht was ab und laufe dann noch hinterher, hast du das schon gemacht, und mische mich in die Details ein, sondern ich sage, dafür habe ich die Person, dafür wird sie bezahlt, das ist ihr Verantwortungsbereich und ich vertraue da. Und wenn ich nicht vertraue, habe ich ein anderes Thema. Mhm. Und ich glaube, dieses vollständige Delegieren, das funktioniert auch. Und man hebt dadurch schon unheimlich Effizienzen bei einem selbst, aber auch in der Firma, weil ich keine Doppelarbeit habe, sondern ich habe die richtigen Leute an der richtigen Position, vertraue denen und gehe weg von der Kontrolle, weil faktisch kann ich es doch eh nicht kontrollieren.
Hm. Und darüber, wenn wir haben ja immer wieder mal zusammengearbeitet, das weiß ich, da machst du ja auch viel Invest, die richtigen Leute an der richtigen Stelle und sie auch richtig zu unterstützen. Ich glaube fast, das ist so eins deiner Geheimnisse, deines Erfolgsweges, dass du aufgehört hast, ich kann es alleine, dann richtig Zeit investierst, in die richtigen Leute zu finden und dann Zeit und Geld investierst in die Leute, in die Stärkung des Systems der Leute. Ich glaube, das ist ein Teil. Ich will nur mal kurz zusammenfassen, weil ich dann zu einem anderen Thema möchte. Das heißt, dein Weg war sehr stark Selbstreflexion, dann Vertraute, die die Thematik verstehen, aber auch Perspektivwechsel, Vertraute, die vielleicht ganz anders drauf gucken. Und immer wieder auch externe Perspektiven dir reinholen von unterschiedlichen Leuten und unterschiedliche Dinge machen, um selbst zu gucken, wo hängst du noch? Mhm. Ich habe in einem Bericht, wie heißt es, Chem Manager, heißt das Magazin, gelesen, dass es wohl 1 Milliarde Invest gibt am Standort Ulm. Und das fanden die ganz spannend in dem Artikel, in der Zeit, wo es eigentlich einen Preiskampf gibt, wo die Energiekosten schon was Unkontrollierbares bekommen haben, weil es auch keine politische Guideline gibt, auf die ich mich verlassen kann. Dann gibt es eine neue Anbieterdrohung durch asiatische Anbieter, die mehr auf den Markt kommen und drohende Versorgungsengpässe. Die Regierung versucht euch da ja auch ein bisschen am Schlawittchen zu nehmen. Das heißt, in dieser FUCA-Welt, also dieses variable Verschiebungen, die ständig passieren, bist du ja immer wieder neu angewiesen. Wie machst du das denn mit deinen Ressourcen? Also jetzt rasierst du dich ja schon ganz schön lange. Das heißt,
bist du oder nicht mehr? Oder nicht mehr?
Auch schon ein reiferer Manager. Das Alter lassen wir mal weg. Mit Zahlen bist du ja ein bisschen eng heute. Das lasse ich mal. Aber sprich, dein Energievorrat, darauf will ich hinaus, der wird sich ja auch vielleicht verändert haben oder abnehmen. Und gleichzeitig sind die Zeiten da draußen ja eher tougher als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Wie gehst du denn damit um? Also meine Frage konkret, wie achtest du auf deine eigene Regenerierung, deine Resilienz? Was tust denn du?
Also ich habe ja vorhin von Selbstreflexion gesprochen. Ich glaube, das ist da auch eine ganz wesentliche Komponente, dass man sich selber kennenlernt. Ich bin jetzt ein Typ, der gern Grenzen mag. Also Grenzen nicht, weil sie da sind, sondern weil ich sie ausreizen will. Das heißt, ich bin schon, gehe eigentlich gern an die Grenze und teste aus, wie weit sie geht. Habe auch in meinen früheren Jahren deutlich mehr gearbeitet als diese 45 bis 50 Stunden, deutlich. Und wollte einfach immer performen, liefern und zwar nicht nur beruflich, auch privat. Also wenn ich Sport gemacht habe, dann habe ich auch nicht ein bisschen trainiert, sondern Vollgas. Und da habe ich schon gelernt, dass es einfach nicht funktioniert. Das ist natürlich auch altersbedingt. Also der Körper setzt einem Limits, sage ich mal. Aber man wird auch ein bisschen reifer und merkt natürlich, was funktioniert nicht. Und das Thema Priorisierung ist da relevant. Also ich muss schon wissen, welche Schlachten schlage ich, wo gehe ich jetzt voll rein, wo halte ich mich auch raus, wo ist es auch notwendig, dass ich reingehe und wo ist es okay, wenn ich es einfach laufen lasse.
Ist das so eine Altersklugheit, eine zunehmende, oder ist das Erfahrungshintergrund?
Ist so eine Mischung. Also ich glaube, das lässt sich schwer trennen. Also das eine ist natürlich, man kriegt eine gewisse Erfahrung und wenn man so lange stark delegiert, wie ich das tue, dann lernt man auch dazu und schafft auch diesen Sprung dann immer wieder, wenn es eine Eskalation gibt, dass man wirklich trotzdem noch ins Detail kommt und immer so einen guten Grip auf allen Themen hat. Auf der anderen Seite wird man auch mutiger. Also ich weiß auch, wann es okay für mich ist, wenn ich mich jetzt nicht einmische, dann muss ich auch nicht vorne dran sein, dann lasse ich meine Leute das Thema managen, auch präsentieren und durchentscheiden. Und das erzähle ich auch nach außen gut. Das funktioniert gut. Und dann natürlich auch ja die Selbsterkenntnis, selber so ein bisschen zu sehen, wo ist die eigene
Pitfall, also die eigene Mausefalle sozusagen, in die man immer wieder reintappt. Und da habe ich für mich schon die Erkenntnis gewonnen, okay, ich kann mal so eine Stresszeit mitmachen, ein größeres Projekt mit harten Deadlines, aber es muss danach auch wieder ein Relief geben und die Zeit nehme ich mir dann auch. Also da fahre ich dann auch bewusst wieder ein bisschen runter und versuche da ein bisschen Druck rauszubekommen.
Also du versuchst ja eigene Erholung,
genau,
in dieser leicht verrückten Businesswelt dann irgendwie einzubauen, weil du weißt, ich kann nicht immer nur mit 120 überperformen. Genau.
Und es ist mentale Erholung, also wirklich auch Zeit mit meiner Familie, mit meiner Frau, wirklich auch mal einfach einen Sonntag chillen sozusagen. Das ist Sport für mich, den hatte ich auch eine Zeit lang vernachlässigt, also es ist eigentlich paradox. Also da, wo ich ihn am meisten gebraucht hätte, zur Entspannung, habe ich ihn nicht gemacht oder habe dann so trainiert, dass es nochmal ein Stressfaktor war. Und da habe ich schon auch gelernt, okay, den Sport auch zu nutzen, um den Kopf frei zu bekommen. Ich mag das, wenn ich mich körperlich da wirklich
ausbaue. Was machst du im Sport?
Ich mache so Crossfit mittlerweile. Das macht mir sehr viel Spaß. Und im Sommer dann Radfahren, Joggen, solche Geschichten. Ja. Die Kontaktsportarten habe ich leider altersbedingt aufhören müssen, aber die anderen Sachen machen mir schon noch viel Spaß.
Das ist fast schon ein abgestimmter Wechsel, ein bisschen noch zum Privaten. Wir haben ja hier dieses wunderschöne Trikot liegen. Ihr seid ja Sponsor in dem sehr, sehr erfolgreichen Basketballverein, der noch vor einem Jahr deutscher Meister war, 2023. Was bedeutet dir dieses Engagement? Also warum gibt es da so eine Verbindung?
Also zunächst mal bin ich schon immer ein großer Sportfan, also sowohl passiv als auch aktiv. Also ich mache schon immer Sport mein ganzes Leben sehr, sehr viel ich gucke auch gern Sport. Also ich bin begeisterter Fußballfan von FC Bayern München.
Ja, also echter Fußball. Ich werde mir mal kurz, wo wir die Stelle rausschneiden müssen.
und Basketball, da bin ich so ein bisschen durch Zufall dazugekommen. Ich habe früher in meinen jungen Jahren eher NBA geguckt. Das war so die Jordan-Hochzeit. Da wirklich nachts aufgestanden und NBA geguckt, im deutschen Basketball eigentlich nie. Und als ich nach meinem Job in Holland, also ich war für Teva in Holland im Europa-Headquarter, und als ich dann zurückkam als CFO nach Deutschland, da habe ich gemerkt, also wir waren schon Hauptsponsor und irgendwie hat sich niemand um dieses Sponsoring gekümmert aus der Geschäftsleitung. Und das war für mich natürlich super. Dann,
also das Sponsoring gab es schon vorher? Das
Sponsoring gab es.
Und nicht gestartet?
Nee, seit 25 Jahren.
Okay.
Also wir sind, als der SSV Ulm damals pleite gegangen ist in die Insolvenz nach dem Fußball-Bundesliga-Abstieg, da wurde dann die Basketballabteilung rausgelöst und von Andreas Oettel und Thomas Stoll quasi übernommen, die Lizenz übernommen. Und die haben dann den Verein wieder hochgeführt und die hatten damals gefragt, ob wir unterstützen. Da war ich noch nicht bei Teva oder damals Ratiofarm. Und ich bin aber seit 2013 eigentlich sehr aktiv beteiligt und war eigentlich immer dann derjenige in der Geschäftsleitung, der das Sponsoring auch gemanagt hat. Und für mich war das echt toll, weil ich da hinter die Kulissen gucken konnte. Ich habe mit Sportaffinität und Sport-Business-Seite auch ein bisschen kennenlernen durfte. War das einfach spannend und Basketball ist ein super emotionaler Sport. Also ich habe dann auch den deutschen Basketball lieben gelernt und bin da wirklich sehr oft zu Besuch. Schau mir die Spiele an. Ist wirklich fantastisches Spiel, kurzweilig, super Erlebnis und coole Jungs. Also macht Spaß.
Wie auf Kommando kommt ja auch gleich noch der Sportdirektor, weil ich mit dem nachher noch einen Podcast aufnehmen darf mit dem lieben Thorsten. Wenn du mal guckst, was lernt ihr denn als Firma? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, wow, das kann ich sogar auch in mein Management transferieren, was du im Basketball lernst?
Gibt
es da was?
Definitiv. Also ich finde es sogar unbedingt. Ich finde es sogar besser, wenn man einfach mal außerhalb guckt. Und da wird man nie eine Blaupause finden, aber immer so kleine Nuggets, immer so kleine Punkte, die inspirieren können. Und was ich zum Beispiel großartig finde, ist, und Thorsten war ja auch lange Trainer bei Ratiofarm Ulm, wie schaffe ich so ein Team in die High Performance zu bringen? Ich habe lauter Individualisten und im Basketball ist es ja viel strukturierter noch, dass ich ein sehr diverses Team habe. Also da bringt es mir ja nichts, wenn ich immer die gleiche Art von Typ da drin habe. Da funktioniert eine Mannschaft nicht, sondern ich muss verschiedene Komponenten da haben und muss die dann zusammenmixen und muss versuchen, da eine gute Mannschaft hinzubekommen. Dass es nicht gute Einzelspieler nur sind, sondern eine gute Mannschaft. Und wie schaffe ich es, die in eine Performance zu bringen? Also wirklich diese letzten Prozent noch rauszukitzeln. Und jetzt sind wir in der Firma natürlich nie in dieser Spitze wie im Sport.
Aber trotzdem, die Art und Weise, wie schaffe ich es, Menschen in die Performance zu bringen? Wie kriege ich da eine Motivation rein? Was muss ich vielleicht aus dem Weg räumen? Das finde ich durchaus sehr spannend. Also das und da mit Thorsten unterhalte ich mich da schon seit vielen Jahren sehr intensiv drüber und wir lernen da immer voneinander.
Und ist dieser Austausch strukturiert oder organisiert? Also bringst du ein paar Manneken mit und er ein paar Manneken mit und ihr macht da so eine Art Lessons Learned gemeinsam oder läuft das zwischen euch Heads eher? Er als Sportdirektor und du in deiner Rolle als Senior Vice President?
Sowohl als auch. Also dieses unstrukturierte, wir treffen uns und quatschen über Gott und die Welt und kommen meistens auf diese Themen. Das findet regelmäßig statt. Das haben wir immer wieder, so zweimal im Jahr, dreimal im Jahr treffen wir uns zum Mittagessen und quatschen dann ewig über solche Themen. Aber auch das Strukturierte kommt immer wieder. Also Thorsten war schon ein paar Mal bei uns im Führungsmeeting, also wo wir quasi die ganzen Führungsleute, das waren ungefähr 200 Leute, hier hatten und er hat mal ein bisschen erzählt, wie managen die das, wie führen die und das war wirklich inspirierend und das machen wir immer wieder und haben dann auch eine Diskussion mit ihm. Umgekehrt, in Richtung Führung haben wir jetzt nicht so viel gemacht, aber zum Beispiel die ganze Markenarbeit von Ratiopharm Ulm, um das nochmal zu präzisieren, dass sie wollen ausbilden, sie wollen Talente entwickeln und das nochmal, das war schon immer so rudimentär, also nicht rudimentär, das war vorhanden, aber nie so ausformuliert und so spitz formuliert. Und da haben wir ihnen natürlich auch geholfen, da ein bisschen, sag mal, so Management-Themen noch weiter voranzutreiben.
Spannend, also wenn ich dir zuhöre, ist ja immer wieder ein roter Faden, du suchst immer wieder den Austausch und guckst, was kannst du lernen, transformieren, sowohl in dein Leben, aber auch in deiner Rolle als Verantwortlicher für die Firma.
Ja. Cool. Und das Lustige ist, so lerne ich auch. Also ich lese eigentlich kaum so Managementbücher oder Fachbücher, weil ich eigentlich durch sowas viel mehr mitnehme. Also einfach, ich gucke immer, ist da was für mich dabei? Also ich gehe nicht hin und sage, es passt nicht für mich, sondern ich höre mir die Stories gern an, die andere erzählen und versuche dann ständig zu transferieren, gibt es da was für mich, wo ich was rausziehen kann oder wo ich vielleicht Dinge anpassen kann, wo ich Dinge ausprobieren kann. Und das funktioniert eigentlich schon sehr lange, sehr ordentlich, ja.
Ich würde nachher gerne mal, wir kommen langsam zum Ende, ganz zurückgehen. Aber was steht für dich jetzt an als im Bereich Wachstum oder Learning? Was ist so dein, hast du was für dich definiert? Ich finde es auch mal legitim, Pause zu machen. Wo geht es gerade bei dir hin?
Ja,
Basketball wird dir nichts mehr, größer wirst du nicht. Und wir haben ja gegeneinander gespielt. Du warst zwar klar besser als ich, aber.
Ich war Topscorer, soweit ich weiß.
Du warst Topscorer, glaube ich, mit doppelt so vielen Punkten wie ich.
Ja, bisschen mehr, aber egal.
Okay, die Wettbewerbsanalyse.
Hätte ich ja nur 4 gehabt, das ist nicht viel.
Herrlich.
Ja, also als Führungskraft ist man aus meiner Sicht nie zu Ende. Dort gibt es immer wieder Momente, wo ich mich weiterentwickeln kann.
Was ist der Punkt, der dich am meisten nervt aktuell bei dir?
Bei mir?
Ja. Ja, über die anderen reden wir nicht, die sind nicht im Raum. Scheint nur dich nehmen, sorry.
Schade. Ja. Also ich bin ein Manager-Typ, der sehr straight ist. Performance und Profit sind angeblich zwei meiner Lieblingswörter. Und ich bin sehr pushy. Also nicht negativ pushy, aber immer so, komm, auf geht's, wir packen nochmal eine Runde.
Also du findest es nicht negativ?
Ja, und es gibt auch viele, die es auch nie negativ finden.
Okay.
Ja, aber es gibt Einzelne. also das ist natürlich von der Persönlichkeitsstruktur. Also wenn man, gibt es ja diese 4 Typen, ich glaube, das Insights-Modell ist es. Mit roten und gelben, es funktioniert wunderbar bei mir. Mit blauen, okay.
Ich erkläre das mal ganz kurz, weil alle kennen, es gibt ja sehr viele Persönlichkeitsinstrumente. Eins ist von der Firma Scheelen, Insights. Das unterscheidet sich in 4 Typen. Ganz kurz nur erklärt, der rote ist sehr hoch, dynamische, Zahlen, Daten, Fakten fokussiert, sehr wettbewerbsorientiert. Und dann geht es im Insights ein weiteres, der gelbe, das ist eher sehr kommunikativer Typ, macht manchmal Dinge nicht in Perfektion zu Ende, ist aber sprüht vor Gedanken und ist ein sehr guter Kontakter, finden wir häufig im Vertrieb wieder. Dann haben wir den grünen, eher ein introvertierter Mensch, sehr stark teamorientiert, ist immer so die gute Seele des Unternehmens und kann sehr gut auch in Teamprozessen denken. Und dann haben wir den blauen, hochanalytisch, erleben wir ganz viel im Bereich Controlling, Jura, macht sicherlich innerlich auch mal wieder mal einen Haken, wo dran ist einfach eine hohe Qualitätsverlässlichkeitsschiene. So. Und logischerweise, weil du selber so bist, hast du mit den Roten, außer dass es vielleicht mal zu einem blutigen Kampf führt.
Ja, aber der ist okay. Also genau. wir kommen dann auch wieder beide gut raus. Also das ist völlig in Ordnung. Und gerade mit den Grünen, die sind da teilweise schon irritiert mit meiner Sprache. Also ich hatte schon ein paar Mal, wenn ich neue Mitarbeiter habe, und ich gucke, also wenn ich eine E-Mail schreibe, dann gibt es da jetzt kein langes Prosa, sondern das ist relativ straight, was ich will. Und das ist auch gar nicht negativ gemeint, sondern...
So bist du.
Genau. Ja. Und da hatte ich schon öfter erlebt, dass wir dann, also dass der andere echt Gewöhnungsphase braucht, ja, bis sie mal verstehen, hey, der meint das gar nicht böse. Oder, und so ist es natürlich bei mir auch, wenn dann Druck da ist, dann bin ich schon jemand, also für mich heißt Druck, okay, harte Arbeiten. Mhm. Also wir müssen daran. Und dass ich es da immer schaffe, dass ich alle mitnehme, dass ich vielleicht nicht zu hart werde.
Das ist eine der Baustellen, wo du sagst, möchtest du noch mehr hingucken?
Ja, so ein Lifetime-Projekt, würde ich jetzt sagen. Also ich bin schon deutlich besser geworden, um auf die Zeit nochmal anzuspielen von vor vielen Jahren. Da war ich sicher deutlich kantiger. Also ich glaube, also ich habe schon adaptiert, aber das ist sicher nicht gut, was ich da tue. Also da ist sicher noch Potenzial da. Das ist so im Führungsspektrum, würde ich sagen, die Aufgabe, die ich weiterhin habe.
Ich durfte das letztens mal bei einem Training selber machen, deswegen lade ich dich mal dazu ein. Ich durfte dem jüngeren Farid begegnen. Und ich fand das total schön. Wir machen jetzt nicht die große Zeitreise, wie ich sie machen durfte. Ich durfte meinem 8-Jährigen begegnen. Aber angenommen, du dürftest dir begegnen, als wir uns damals in Holland getroffen haben. 15 Jahre, kommt das? Ich bin immer eine Katastrophe.
Ja, ich glaube 12, 13.
12, 13. Gut, da warst du, sagen wir mal, knapp irgendwas über 30. Du würdest jetzt also diesem Andreas von damals begegnen. Und was wären so deine 3 Top-Tipps, die du ihm geben würdest im Positiven? Und 2 vielleicht, Andreas, mach das nicht. Wenn du dir Zeit und Lebensenergie sparen willst, mach das bitte nicht. Hast du da was für uns?
Ich finde es schwierig, um ehrlich zu sein.
Ja, ist es.
Weil
du darfst auch nachdenken. Ich quatsch noch ein bisschen rein und dann kannst du schon mal nachdenken.
Nee, ich kann schon sprechen. Also ich habe mir da schon öfter Gedanken gemacht. Und das Problem ist, finde ich auch, also ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie ich unterwegs bin und wie ich mich entwickelt habe. Und ich weiß aber auch, wenn ich nicht manchmal gegen eine Wand gelaufen wäre, hätte ich mich nicht so weiterentwickelt, weil die Weiterentwicklung kommt eigentlich immer in den schweren Zeiten. Also die kommen nicht, wenn alles wie geschnitten Brot läuft, dann gibt es wenig Push, um sich weiterzuentwickeln. Also das heißt, wenn ich ein Problem vor mir habe, dann entwickle ich mich viel stärker, wie wenn ich keines vor mir habe. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich sagen würde, mach Dinge anders, weil die gehören irgendwie dazu. Ich hätte mich anders entwickelt, ja, wenn ich nicht mal ins Problem reingelaufen wäre. Also diese Vermeidung, weiß ich gar nicht, ob die so gut ist. Ich glaube, die lässt einen eher wachsen, wenn man mal durchs dunkle Braune getaucht ist.
Also ich habe meinem 8-Jährigen gesagt, Farid, du ahnst nicht, was wir für ein Leben haben werden. Du ahnst es nicht. Alle unsere Träume gehen in Erfüllung. Du findest die Liebe deines Lebens. Du kommst aus dieser ganzen finanziellen Not. Ich bin ja ein bisschen in engeren finanziellen Sozialrahmen deutlich geworden. Sagen, uns geht's richtig gut. Wir können uns ein Auto kaufen, wie wir wollen. Und wir haben ein eigenes Haus. Das ist abbezahlt. Und du hast 3 Söhne. Und ich fand das so gigantisch, diesem 8-Jährigen zu sagen, auch wenn dein Leben jetzt vielleicht ein bisschen, schwierig ist, du wirst ein Traumleben führen. Das fand ich so cool, das diesem 8-Jährigen Farid zu sagen. Und gleichzeitig kann ich dich sehr gut hören. Auch ich bin zu dem geworden, durch die Krisen, auch durch die Dinge, wo ich richtig, und ich habe ein paar richtige Böcke geschossen. Ich habe anderen Menschen auch wehgetan. Ich war mit einer Frau 6 Jahre zusammen und habe sie dann nicht geheiratet. Das sind schon Sachen, an die ich mich dann so erinnere. Aber denke, ja, es ist Teil meiner Biografie. Ohne der wäre ich, der ich heute bin. Und ich bin insgesamt ziemlich zufrieden mit mir. Ich sehe auch noch meine Baustellen, wo ich noch mal in den Ecken wischeln darf. Aber es ist nicht mehr so eine Katastrophe wie vor 20 Jahren, wo ich gedacht habe, boah, wenn ich mir meinen Persönlichkeitsschrank angucke, ist ja nur Müll drin. So, und da denke ich heute, ja, 20 Jahre später. Und es kommt auch so eine liebevolle Altersmilde mir selbst gegenüber, ohne mich auszuruhen.
Das ist die Beste, ne? Das ist die Beste.
Ich finde die gar nicht so verkehrt. Es relativiert das ein oder andere, ne?
Ja, ja.
Und Dinge, die ich damals noch unglaublich wichtig fand, denke ich, ja, ne? Aber bin auch da ganz viel mit mir zusammen. Ich würde gerne dir irgendwie ein Schlusswort nahezu überlassen. Ganz schließend tu dann doch ich. Aber so, wenn du jetzt jüngere Führungskräfte siehst, was ist so ein Satz, den du ihnen gerne mitgeben möchtest?
Ein Satz?
Darf auch 2 oder 3 sein.
Also zunächst mal, wenn man in Führung gehen möchte, dann muss man Menschen mögen. Also ich glaube, das ist echt eine Grundvoraussetzung, dass ich gern mit Menschen arbeite. Und zwar nicht irgendwie als Plattitüde, sondern wirklich, ja, mir macht Spaß zu interagieren, mit Menschen zusammen was zu erreichen, sie vielleicht auch mit ihnen zusammen in die Richtung bringen. Also da gibt es ja verschiedene Facetten, aber dieses Thema Menschen ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig als Grundlage. Und das andere ist, also was ich eigentlich allen meinen Führungskräften immer mitgebe, überleg dir, wie du geführt werden möchtest und führst du so, wie du geführt werden möchtest. Ich finde, das ist eine relativ einfache Methodik, um sich selber zu hinterfragen und zu überprüfen. Das schränkt natürlich ein, dass man nicht alle Facetten abdeckt, aber ich glaube, das kommt mit der Zeit, weil man sich ständig hinterfragt, was ich hier eigentlich tue. Wenn ich jetzt ein Mitarbeiter von mir wäre, fände ich das cool. Und das kann jeder anwenden. Und das bringt einen schon in dieses Arbeiten langsam rein. Wenn man es dann natürlich nur mit Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitsarbeit anreichert, dann geht es schneller oder besser. Aber ich glaube, so ein paar einfache Maximen, die helfen enorm. Also dieses, ich mag es, mit Menschen zu arbeiten. Und das andere, was ich hier gerade veranstalte, würde ich das gut finden, wenn ich auf der anderen Seite sitze. Cool.
Mein Lieber, es waren mal wieder im Flug, ist es rumgegangen. Nach der Folge 12 haben wir jetzt 3 Jahre für die zweite Folge gebraucht. Und ich erlebe einen Andreas, der immer mehr in Ruhe lebt und mit sich ist. Und das ist ziemlich beeindruckend. Und ich freue mich, dass ich dich so viele Jahre schon immer wieder mal begleiten darf und dass wir jetzt unseren zweiten Podcast gemacht haben. Vielen Dank für deine Zeit, Andreas.
Ja, danke. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer, Farid. Danke.